Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Max Bauer und wir sprechen heute über ein verfassungshistorisches Thema, 250 Jahre USA. Für alle, für die die Demokratie eine wichtige Sache ist, ist der 4. Juli in diesem Jahr ein wichtiges Datum. Denn vor 250 Jahren, mit der Unabhängigkeitserklärung von 13 britischen Kolonien von König und Mutterland, wurde eine Demokratie aus der Taufe gehoben, die das Verständnis, ja und auch das Bild von Demokratie weltweit geprägt hat. 250 Jahre USA, das wäre andererseits aber vielleicht auch ein Datum für DemokratInnen, mal innezuhalten und nachzudenken über die Schattenseiten und die Gründungskonflikte der modernen Urdemokratie der Vereinigten Staaten von Amerika. Der US-Politiker Frederick Douglass, der selbst versklavt war, geflohen ist und einer der wortmächtigsten Gegner der Sklaverei wurde, Frederick Douglass sagte Mitte des 19. Jahrhunderts über den 4. Juli, dieser Feiertag gehört dem weißen Amerika, nicht mir. Ihr könnt jubeln, ich muss trauern. Die Spannung zwischen Gewalt und Unterdrückungsgeschichte auf der einen Seite und dem demokratischen Freiheitsversprechen wird bei den offiziellen Feiern der Trump-Regierung zum 4. Juli, das kann man sehr sicher sagen, wahrscheinlich keine Rolle spielen. Zwischen einer Trump-Show am Mount Rushmore, zwischen Militärparaden und Flugshows. In unserem Podcast, da möchten wir aber genau diesen Bogen schlagen. Von der Unabhängigkeitserklärung zu der fatalen Regierung von Donald Trump und dem Trumpismus. Wir möchten klären und erklären, wie die demokratische US-Verfassung wurde, was sie ist und warum sie heute gefährdet ist. Ja, und ich freue mich, dass ich darüber sprechen kann mit Juraprofessor Matthias Kumm. Er wurde an der Harvard Law School promoviert. Er hat das Anwaltsexamen in New York abgelegt. Er ist Professor an der New York University und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ja, Herr Kumm, hallo, ich freue mich, dass Sie bei uns im Podcast sind.
Hallo, Herr Bauer.
Herr Kumm, wenn man ganz verfassungshistorisch auf den 4. Juli 1776 und auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung schaut, dann ist es ja gar nicht so leicht zu sagen, was damals so genau geschehen ist vor 250 Jahren. Was war das? Eine Unabhängigkeitserklärung von britischen Kolonien? Eine Staatsgründung vielleicht? Eine Verfassungsrevolution? Was war der 4. Juli 1776?
Also für diejenigen, die damals unmittelbar mit der Unabhängigkeitserklärung was zu tun hatten und sie rezipierten, war es zunächst einmal genau das, eine Erklärung der Unabhängigkeit von Kolonien, die sich nunmehr als selbstständiger Staat konstituieren wollten. Das war der Kernpunkt. Und das war eine Erklärung, die war ausgerichtet auf ein internationales Publikum. Das war nicht primär for domestic consumption, also richtete sich nicht primär ans eigene Volk, sondern richtete sich tatsächlich an die internationale Gemeinschaft. Denn die sollten die Vereinigten Staaten anerkennen und entsprechende militärische Hilfe beziehungsweise auf jeden Fall auch Handel auf einer neuen Basis stattfinden lassen, die nicht mehr mit dem Status der Kolonien als Kolonien Großbritanniens zu tun hatten. Also darum ging es im Kern. Das war der Sinn der Erklärung und deswegen war sie auch an ein internationales Publikum gerichtet und deswegen ist die Unabhängigkeit und nicht so sehr der dann im Laufe der Zeit immer berühmter und immer mehr im Vordergrund stehende zweite Paragraph der Unabhängigkeitserklärung, der damals im Vordergrund stand.
Mit dem zweiten Paragraph meinen Sie?
Damit meine ich die Kernprinzipien, die konstitutiv sein sollten für die neu etablierte Gemeinschaft. Diese berühmte We hold these truths to be self-evident. Und dann kommt, jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Pursuit of Happiness und so weiter. Also diese universalistische, menschenrechtsorientierte Consent of the Government, Demokratie- und repräsentationsausgerichtete politische Philosophie als abstrakte Formeln verdichtet, das ist der zweite Absatz der Unabhängigkeitserklärung, das stand zunächst einmal nicht im Vordergrund. Allerdings geriet das immer mehr im Vordergrund in einer Zeit, in der gleichsam der Kampf um die Unabhängigkeit selbst kein Thema mehr war. Denn der Kampf war ja gewonnen. 1783 gab es den Frieden mit Großbritannien und damit war ein neuer Staat entstanden und der Teil hatte sich gleichsam erledigt.
Das finde ich sehr interessant, dass Sie diese Differenzierung machen zwischen dieser Anfangsphase der Unabhängigkeitserklärung und des dann ja noch einige Jahre laufenden Unabhängigkeitskrieges und quasi der Idee Amerikas, die dann in die Welt getragen würde. Vielleicht können Sie uns das nochmal so ein bisschen erklären. Welche Rolle spielt sozusagen die Idee Amerikas und wie wurde ja dieser 4. Juli dann zu so einer Art Datum, das auch ein Idealbild an Demokratie ausdrückt?
Also wenn man den zweiten Absatz, diese politische Formeln, diese diese verdichtete politische Philosophie, eine aufklärungsorientierte, menschenrechtsorientierte, universalistische politische Philosophie, wenn man auf die fokussiert ist, dann muss man sagen, es ist angemessen zu sagen, dass die Vereinigten Staaten sich in ihrer Identität von vornherein verbanden mit genau diesen Ideen. Es ist eine Idee. Das ist so ein Narrativ, was in der Geschichte der Vereinigten Staaten immer eine zentrale Rolle gespielt hat. Allerdings, es war nie ganz unumstritten. Es gibt ein Gegennarrativ, das besagte, dass eigentlich von vornherein, es war ein Unabhängigkeitskrieg, aber im Kern sollte es doch nur darum gehen, gleichsam die Verletzungen des britischen Königs zu beseitigen und einen Status wiederherstellen, in dem es darum ging, the rights of Englishmen, so wie sie traditionellerweise im Empire anerkannt waren, wiederherzustellen, die dann aber vom König eben verletzt worden sind, deswegen wollte man den König nicht mehr. Das ist sozusagen eine Lesart der Revolution, die erheblich, sagen wir mal, englandfreundlicher ist auf der einen Seite und weniger radikal. Das ist aber nicht die dominante Lesart, die sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt hat.
Das wäre sozusagen die Phase gewesen, was man immer aus dem Geschichtsunterricht noch kennt, mit den Steuern. No taxation without representation, das heißt, es gab diese Stamp-Steuer, also Stempelsteuer, es gab dann Steuer auf Tee und so weiter und man wollte eigentlich im Grunde nur mitreden und gleich behandelt werden. Aber dann kam es, wie Sie sehr schön ausgeführt haben, dann doch zum radikalen Bruch, nicht nur machtpolitisch mit der Krone mit Georg III. In Großbritannien, sondern es kam zum Bruch mit einem Legitimationsprinzip auch, zum Bruch mit dem monarchistischen Prinzip. Vielleicht nochmal zusammengefasst, wie kann man diesen Umschwung erklären, dass eigentlich erstmal nur da eine Reihe von britischen Kolonialisten ist, die wollten im Grunde ihr Leben weiterleben, wollten auch expandieren, wollten dieses Land auch bewirtschaften und dann wurde das Ganze zu einer Verfassungsrevolution, zu der ersten demokratischen Revolution, über die wir bis heute als so eine Idee sprechen.
Ich glaube, die Geschichte, dieser Wandel, man muss sagen, das ist zwar ein Wandel, der da stattgefunden hat, aber diese beiden Stränge waren von vornherein immer schon vorhanden. Es gab eben die radikalen Aufklärer gleichsam auf der einen Seite und die Reformisten auf der anderen. Jefferson, der ja die Unabhängigkeitserklärung weitgehend geschrieben hat, auf der einen Seite als einer der radikalen Aufklärer und dann andere Figuren wie Hamilton, die eher konservativ waren und eher so etwas wie eine Wahlmonarchie wollten. Also diese Spannung gab es von vorne. Aber es gab tatsächlich diese Veränderung, die stattfand. Ich glaube, es ist eine Kombination von mehreren Faktoren. Einerseits ist das die Dynamik, die entsteht, wenn man selber im Krieg ist. Also das Krieg führt zu Radikalisierung. Also der Gegner, der am Anfang, also man hatte seine Beschwerden und so weiter, aber jetzt kämpft man und der Kampf ist existenziell. Und im Rahmen des Kampfes kann es zu Radikalisierung kommen. Das ist die eine Seite, glaube ich. Die andere ist, dass gerade in dieser Zeit ist dieses ungeheuer populäre, von allen, die lesen konnten, im Grunde genommen gelesene Pamphlet von Thomas Paine, Common Sense, gab. Und dieses Pamphlet war nicht nur ein Dokument der Aufklärung, gleichsam populär gemacht, sondern richtete sich auf radikale Art und Weise gegen jede Form von, nicht nur Monarchie, sondern jede Form von vererbten Privilegien im Rahmen der Herrschaftsausübung. Also im Grunde genommen die klassischen Formeln, auch der Französischen Revolution später, die Abschaffung des Ancien Regimes, all die Kernideen dort findet man bei Thomas Paine. Und das war sehr populär, gerade in dieser Zeit. Und hat vielleicht auch seine eigene Rolle gespielt beim Umschwung, der in dieser Zeit stattfand.
Wenn man sozusagen diese Ideenrevolution jetzt mal zur Grundlage nimmt, dann bietet es sich ja an, dass wir mal reinschauen, auch sozusagen in den Text, in die Anfangssätze der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Sie haben es schon zitiert, all men are created equal. Den Satz kennt man und zu diesen unveräußerlichen, eben vernunftrechtlich, naturrechtlich begründeten Grund- und Menschenrechten gehört Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Das Leben, die Freiheit und das Streben nach Glück. Aber nach dieser naturrechtlichen Einleitung, da folgt dann ganz schnell in der Erklärung ein Teil, da rechtfertigen sich sozusagen die Kolonisten, dass sie sich loslösen von dem britischen König Georg III. Und dann wird so eine Art Anklage erhoben, was er sozusagen als Monarch alles falsch gemacht hat in der Achtung dieser Rechte. Und zwei Punkte, die finde ich da sehr aufschlussreich. Da wird nämlich vorgeworfen, also die britische Krone, sie habe in den Kolonien innere Aufstände angestachelt. Da wird wahrscheinlich Bezug genommen darauf, dass die Briten ja auch teilweise den Sklaven in den Kolonien das Versprechen gegeben haben, sie freizulassen, wenn sie nur mitkämpfen gegen die Kolonisten. Und dann kommt noch ein anderer Vorwurf, die britische Krone habe, Zitat, die unbarmherzigen wilden Indianer, die alles niedermetzeln, auf die Kolonialisten in den Grenzgebieten der Appalachen losgelassen. Also hier haben wir sozusagen die Sklaven auf der einen Seite und die indigenen Amerikaner. Und die werden ja schon in diesem Text als eine Art Bedrohung dargestellt. Was spiegelt sich da in dieser Gleichzeitigkeit von Aufklärungsideen und hier doch, ja, Unterdrückungsgeschichte?
Ja, dieses Verhältnis ist eins, was auch heute noch Gegenstand von sehr intensiven Diskussionen ist, wobei natürlich heute keine Diskussion mehr darüber stattfinden, ob oder ob nicht Rassendiskriminierung, Rassismus oder Sklaverei gerechtfertigt ist, sondern es geht darum, was genau für eine Rolle diese Selbstverständnisse damals im 18. Jahrhundert bei den entsprechenden Akteuren spielten. Tatsache jedenfalls ist, dass 1776, also genau zum Zeitpunkt der Unabhängigkeitserklärung, sind alle 13 Kolonien Sklavenhalterkolonien. Das heißt, es gibt noch nicht diesen Unterschied zwischen Nordstaaten und Südstaaten, wie es dann später im Bürgerkrieg der Fall war, sondern zu diesem Zeitpunkt waren alle Kolonien Sklavenhalterkolonien. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben diese universalistischen Formulierungen. Wenn man dann gleichzeitig weiß, dass Kongressgebäude, das im Wesentlichen heute ja noch in Washington da steht, also das, wo das Repräsentantenhaus und der Senat untergebracht sind, das Gebäude wurde weitgehend von Sklaven gebaut. Also der Tempel der Freiheit und der Demokratie gleichsam von Sklaven gebaut. Und diese relativ wirklich zentrale Rolle, also die Kritiker würden sagen, konstitutive Rolle der Sklaverei und auch der schwierige Umgang, um sehr vorsichtig zu formulieren, die härtesten Formulierungen gehen dann eher in Richtung Genozid im Hinblick auf die indigene Bevölkerung. Diese beiden Themen waren von vornherein Themen, die im Grunde genommen den Ursprungsmythos als Amerika als Idee mit einem gewissen Zweifel verbinden ließen. Und auf jeden Fall, das heißt, diese Geschichte fängt im 18. Jahrhundert an und die geht tief. Das ist kein sozusagen Oberflächenphänomen, ein kleiner Schandfleck, den man mal eben durch ein paar Reformen beiseite schiebt, sondern die Strukturen, wie sie damals existierten und das Projekt, so wie es damals existierte, war auf eine enge Art und Weise, trotz der Ideale, dass die zum Teil durchaus ernst gedacht und ernst genommen wurden. Jefferson selbst ist ja einer derjenigen, der diese Komplexitäten als in einer Person verdichtet, hervorragend repräsentiert, denn er war ein ernster Aufklärer, ein klassischer Bürger der gebildeten Aufklärung, ein Staatsmann, ein Architekt, ein Jurist, all das. Und gleichzeitig war ein Sklavenhalter.
Würden Sie sagen, dass man da auch wirklich diese sozialökonomische Seite historisch sich nochmal anschauen müsste? Weil wenn man sich nur bedenkt, gerade das Verhältnis zu den indigenen Amerikanern damals, also die Armee, die George Washington befehligt hat, die hieß Kontinentalarmee. Das erste Parlament sozusagen, das zusammentrat und die Interessen der Kolonien vertrat, war der Kontinentalkongress. Das heißt, da schwang schon so ein bisschen auch ein Anspruch auf das ganze Land, also auf den Kontinent mit. Spielte das auch eine Rolle bei dieser Spannung zwischen Ideen und ja, Interessen?
Ja, also die Idee, dass die Vereinigten Staaten nicht begrenzt sein würden durch die Grenzen der 13 Kolonien, das war etwas, was zu dem Zeitpunkt schon relativ selbstverständlich war. Es gab auch schon die Idee, dass sich letztlich die Vereinigten Staaten als kontinentale Macht würden entfalten und etablieren wollen. Also die Idee Manifest Destiny. Also das Projekt der Ausdehnung gen Westen, aber obwohl das eigentlich eher eine Geschichte des 19. Jahrhunderts ist und nicht schon im 18. eine zentrale Rolle spielte. Aber im 19. Jahrhundert wurde das dann zu einem zentralen Narrativ, gleichsam als natürlicher Lebensraum der Amerikaner fast. Und das war dann ja 1890 auch tatsächlich abgeschlossen. Kalifornien wurde dann 1890, glaube ich, Bundesstaat. Und damit war dann der Kontinent durch eine Kombination von raumerobernden Siedlungen, durch Verträge zum Teil, durch Kämpfe zum Teil, durch Kauf zum Teil, also durch auf ganz verschiedenen Wegen wurde dann ein kontinentales Empire gleichsam gebaut, der aber auch gleichzeitig ein demokratischer Staat sein sollte und auch tatsächlich wurde.
Herr Kumne, lassen Sie uns gerade da vielleicht historisch weitermachen bei dieser Frage, die Sie angesprochen haben im 19. Jahrhundert. Wenn wir in unserem Gespräch versuchen, dieses Datum 250 Jahre USA eben auf das zu beziehen, was dann die Verfassung der USA wurden, dann kommt man eben um ein Datum im 19. Jahrhundert nicht herum, den Bürgerkrieg, den Sezessionskrieg der Südstaaten gegen die Nordstaaten. Manche meinen ja, dieser Krieg sei dann so eine Art zweiter Gründungsakt der USA geworden. Wie hat es sich auf das Verfassungsgefüge der USA ausgewirkt?
Also eine Deutung, und das ist eine, die mir recht plausibel erscheint, ist die, dass es tatsächlich da, wie Lincoln es selber formulierte in der Gettysburg Address, Da ging es um die Widmung eines Soldatenfriedhofs der im Bürgerkrieg Gefallenen, der auf der richtigen Seite Gefallenen, also nicht die Konföderierten, sondern nur die Nordstaaten Gefallenen. Er sprach von einer Second Birth of Freedom, einer zweiten Geburt der Freiheit. Und diese zweite Geburt bezieht sich jetzt oder sollte sich beziehen auf die gesamte Bevölkerung, jetzt endlich. Das hieß vor allem natürlich auch die Schwarzen mit inbegriffen. Die sollten sich jetzt als gleichberechtigte Bürger begreifen. Darum ging es in dem Krieg so Lincoln. Der Krieg begann ja nicht als Befreiungskrieg, sondern begann schlichtweg als Krieg zur Erhaltung eines Staatswesens. Da gab es sezessionistische Mächte und es gab die Zentralmacht, die diese Sezession nicht zustimmte. Aber dann war das Gemetzel, was der Krieg, der daraus entstand, so blutig. Er war übrigens bei weitem den blutigsten Krieg, den die Vereinigten Staaten, was ihre eigenen Opfer angeht, nicht die Opfer anderer, aber was ihre eigenen Bürger angeht, der am weitesten opferreichste Krieg, den die Vereinigten Staaten je gekämpft haben. Nur zur Perspektive.
Mhm. Also mehr als im Ersten und Zweiten Weltkrieg zusammen sind da Amerikaner gestorben.
Richtig, mehr als im Ersten und Zweiten Weltkrieg zusammen und auch mehr, wenn Sie jetzt noch die Toten des Südkoreakriegs, des Vietnamkriegs, des Kriegs in Afghanistan und Irak, all das zusammenziehen, dann kommen Sie knapp, nicht ganz, dann kommen Sie knapp an die Zahl heran, die im Bürgerkrieg gestorben sind. Also für die USA war der Bürgerkrieg wirklich das entscheidende Gewalterlebnis in ihrer Geschichte. Also es gibt eine Geschichte, die sagt, wir hatten eigentlich Freiheit schon recht weitgehend, aber dann gab es eben das Problem mit den Schwarzen. Und das wird jetzt endlich gelöst. Oder jedenfalls wird die Sklaverei wenigstens als erster Schritt abgeschafft. Aber es gab auch eine Lesart der Geschichte der Vereinigten Staaten bis zu diesem Zeitpunkt. Und die wurde zum Beispiel auch auf offizieller Seite von dem Vorsitzenden Richter am Supreme Court, der Autor war einer furchtbaren Entscheidung, der Dred Scott-Entscheidung von 1857, in dem das Verfassungsgericht, in dem das Supreme Court zum ersten Mal als Recht, ein Grundrecht tatsächlich gegenüber dem Gesetzgeber verteidigt hatte. Das geschah vorher nicht. Also es gab die berühmte Entscheidung Marbury v. Madison, in dem das Supreme Court gleichsam die Suprematie der Verfassung auch gegenüber dem Gesetzgeber verkündet und ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Aber da geht es um technische, also um komplexe Zuständigkeiten und so weiter. Das war kein grundrechtsbezogener Fall. Das erste Mal, dass das Supreme Court ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt und deswegen für nicht erklärt, auf grundrechtlicher Basis, ist, um das Eigentum zu schützen der Sklavenhalter gegenüber einem Gesetz vom Kongress. Und das Interessante an der Begründung, die jetzt folgt, das ist eine, die sagt, eine Gesamtlesart der amerikanischen Verfassungsgeschichte zeigt, dass, und das ist sozusagen, er macht sich jetzt modern gesprochen, die Perspektive von Critical Race Theory zu eigen, sagt, dass das Projekt der Vereinigten Staaten konstitutiv auf der Basis der Rassentrennung und der Unterscheidung zwischen Weißen und Schwarzen aus dieser Perspektive heraus verstanden werden muss. Und deswegen gibt es auch keine Kompetenz des Bundesgesetzgebers, die Sklaverei irgendwie einzuengen oder gar Schwarze als gleichwertige Bürger in anderen Staaten zu etablieren. Dafür sei kein Platz. Das ist eine Lesart. Das ist nicht die Lesart, die sich dann im Laufe der Zeit als die dominante herausgestellt hat, aber das ist die gleichsam Critical Race Theory in der Gegenwart erinnert.
Sie haben jetzt, Herr Kuhm, schon den Begriff Lesarten sozusagen der amerikanischen Gründungsmomente, 4. Juli, Bürgerkrieg, Sklavenbefreiung angesprochen. Wenn man eben einen Staat hat, der so stark ideell aufgeladen ist in seiner Gründungsphase, der ein Produkt der Aufklärung ist, dann ist es natürlich schon sehr lange her. Es ist eine sehr alte Demokratie, eine sehr alte Verfassung und dann entwickeln sich im Laufe der Zeit Lesarten. Welche Lesarten dieses 4. Juli 1776 gibt es denn und warum wirken die bis heute weiter und prägen so das Selbstbild der USA und das Bild in der Welt?
Ich glaube, es ist ganz zweckmäßig, das ist auch nicht sonderlich originell, aber es ist zweckmäßig zur analytischen Klarheit zwischen drei Grundlesarten, da gibt es natürlich Variationen davon, aber drei Grundlesarten zu unterscheiden. Das eine ist ein Narrativ, das sagt, wir haben hier konstitutiv die grundlegenden Prinzipien einer freiheitlichen Demokratie, modern würden wir sagen, der Grundlagen des liberaldemokratischen Verfassungsstaates. Und die USA haben seit dem 18. Jahrhundert darum gerungen, jedenfalls, so etwas zu etablieren. Und dann können wir die Geschichte von vor 250 Jahren bis jetzt als Geschichte erzählen, in dem immer wieder versucht wird, gegenüber den Verfehlungen und dem Scheitern etwas Besseres, etwas den Prinzipien Angemesseneres zu institutionalisieren. Das ist die Idee eines klassischen Fortschrittsnarrativs. Also ja, es gibt viele dunkle Stellen. Ja, wir haben dauernd Fehler gemacht und werden sie auch in Zukunft vielleicht in irgendeiner Form weitermachen. Aber es ist die ständige Arbeit daran, uns zu verbessern und den Prinzipien in immer höherem Maße sicherzustellen, dass sie tatsächlich adäquat institutionalisiert sind und sie immer weniger eine Lüge sind. Das ist sozusagen eine Lesart. Die Gegenlesart ist eine kritische, die die USA allerdings, das ist das Interessante darin, auch unter dem Gesichtspunkt gerade dieser Deklaration, gerade dieser konstitutiven Prinzipien liest, aber das dann gleichsam als Lüge, als Scheinheiligkeit und so weiter enttarnt und die tatsächliche Geschichte als Macht- und Gewaltgeschichte erzählt. Also Gewalt gegen Schwarze, Rassismus und so weiter auf der einen Seite, gegenüber der indigenen Bevölkerung auf der anderen Seite. Und drittens, nach der gleichsamen Globalisierung der amerikanischen Verfassungsideen nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich und ganz bestimmt nach 1990, dann eben eine ähnliche Gewaltgeschichte auf globaler Ebene. Das ist sozusagen die kritische Seite, eine kritische Narrative verschiedener Art. Und dann gibt es ein drittes Narrativ. Und das dritte Narrativ, das ist ungewöhnlich für die USA. Ich habe erst in den letzten Jahren überhaupt von dem Versuch gehört, diese Art von Geschichte zu erzählen. Aber es ist eine Art der Nationalgeschichte, in der im Grunde genommen im Vordergrund steht, also wie das etwa in Preußisch oder auch im Deutschen Reich bis 1914, bis zum Ersten Weltkrieg, typischerweise in Lehrbüchern der Fall gewesen ist, dass man die Geschichte erzählt als eine Geschichte, wie wir im Laufe der Zeit doch so richtig schön groß und stark geworden sind. Also da geht es sozusagen die Geschichte wie aus einer kleinen Truppe von Siedlern, von gottfürchtenden Siedlern, die Unterdrückung entflohen sind, die dann sich als Unternehmer, als hart anpackende Abenteurer und als fromme Menschen gleichsam einen eigenen Staat aufgebaut haben und der dann immer mehr expandierte territorial, immer ökonomischer erfolgreicher wurde und immer militärisch mächtiger wurde, bis hin eben zur Gegenwart. Und das gilt es zu bewahren und daran gilt es anzuknüpfen und das gilt es auszubauen. Das ist also klassische Nationalgeschichtsschreibung als Erfolgsgeschichte, als Machtgeschichte. Und das ist so ein Narrativ, was wie gesagt in den Vereinigten Staaten eigentlich keine große Tradition hat, aber in den letzten Jahren und gerade im Zusammenhang mit der MAGA-Bewegung und der jetzigen Administration auch seinen Platz bekommen hat.
Wir wollen ja immer so ein bisschen verstehen, Herr Kumm, warum diese lange so ja auch irgendwie positiv besetzte Verfassungsordnung, das System der Checks and Balances, diese Urdemokratie Amerika jetzt in eine Krise gekommen ist und eine autoritäre Wende erlebt. Und ein Punkt, den man wahrscheinlich nicht übersehen kann, ist schon die Amtszeit von Barack Obama, des ersten afroamerikanischen Präsidenten der USA. Und da ist manchen Beobachtern aufgefallen, dass schon in den Institutionen selbst, also im Kongress, im US-Parlament, dass es da plötzlich Veränderungen gab, dass Konsenstraditionen aufgebrochen wurden und dass da im Grunde so die Gesetzgebung nicht mehr so richtig funktioniert, weil sich die Lager ziemlich neutralisiert haben. Was würden Sie sagen, war da der Grund, dass da diese Spannung, die der Gesellschaft ja immer da war in den USA, plötzlich so in die Institutionen, ich sag mal, gekrochen sind?
Ja, also die Frage setzt voraus, dass sozusagen gesellschaftlich so eine gewisse Konstante da ist und jetzt in den Institutionen sich was verändert hat. Aber natürlich hat sich auch in der Gesellschaft, auch da gab es eben im Zusammenhang gerade mit um die Zeit herum, über die Sie reden, mit Obama eine zunehmende Polarisierung, die häufig, zwar nicht nur, aber jedenfalls auch in Verbindung gebracht wird mit der Medienrevolution, mit den sozialen Medien. Aber ich glaube auch mit einer tiefen Frustration, auch mit der Obama-Administration, im Hinblick darauf, wie sie mit den vorhergehenden Krisen, also denken Sie an diese ganzen zutiefst wenig erfolgreichen von der amerikanischen Perspektive Kriege nach dem 11. September durch die zwei Bush-Administrationen erfolgte, und denken Sie an die Katastrophe der Banken- und Finanzkrise 2008. Und Barack Obama gelang es zwar auf der einen Seite, keine neuen Kriege anzufangen und die anderen zwar nicht wirklich abzuwickeln, aber jedenfalls in die Richtung zu gehen, also Leute, Truppen abzuziehen und so weiter und so fort. Aber im Kern war da, was beobachtbar war für viele, und das sind dann diejenigen, die sich radikalisiert haben häufig, war, dass es gab offensichtlich rechtswidrige Handlungen, die vorgenommen worden ist von mächtigen Leuten, seien es Leuten in der Bush-Administration, die nicht nur in Angriffskriege lanciert haben, das Volk getäuscht haben und Torture-Programme eingeführt haben. Und dafür ist niemand belangt worden. Und dann das Gleiche mit der Finanzkrise. Da ist richtig viel das Recht verletzt worden seitens der Rating Agencies, seitens der Banken. Da wurde betrogen bis zum Gehtnichtmehr und niemand ist belangt worden. Das war also so eine Vorstellung, dass irgendwie, wenn man zu diesen Machteliten gehörte, Finanz- und Machteliten, egal was die Konsequenzen sind, egal wie wenig erfolgreich die sind, egal was für Katastrophen sie für das weitere Volk, was für Kosten sie verursachen, dass im Grunde genommen nichts passiert. Ihnen passiert nichts. Das ist ein Ressentiment, was dann aufbrach. Und die Zeit von Obama bis nach Obama, eben bis jetzt auch Trump natürlich, weiterhin mitprägte. Das ist ein Teil der Geschichte. Aber ein anderer Teil hat was mit den Institutionen natürlich selbst zu tun. Das hat was zu tun damit, dass auf der einen Seite durch technologische Kenntnisse wir heute besser in der Lage sind, genau zu kalkulieren, wie man einen Wahlkreis zurechtschneiden muss, um sicher zu sein, dass die eine oder die andere Seite gewinnt. Und gleichzeitig kommt der Supreme Court und sagt, wie ihr die Wahlkreise zurechtschneidet, solange die alle gleich ungefähr die gleiche Anzahl von Leuten haben, aber wie ihr Grenzen zieht, egal auch aus was für welchen machtpolitischen Überlegungen, um eure eigene Seite den höchstmöglichen Vorteil zu bringen, das ist okay mit uns. Das ist für uns keine Verletzung der Gleichheit, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir haben da keinerlei verfassungsrechtliche Maßstäbe, an denen wir das messen werden. Und das führt de facto zu einer Situation, wo Mehrheiten in den Staaten dann die Wahlkreise so schneiden, dass ungefähr heute wird die Zahl angegeben, sind das so bei 85-90%. Bei 85-90% der Wahlkreise weiß man ganz genau, wer gewinnt, ob das die Demokraten oder die Republikaner sind. Nur 10% der Sitze sind etwa kompetitiv. So, das Interessante ist jetzt, wenn die Sitze nicht wirklich kompetitiv sind, das heißt, wir wissen, dass ein Demokrat oder eben ein Republikaner einen Sitz gewinnt, dann ist natürlich die Frage, wer jetzt die Demokraten bzw. die Republikaner da repräsentiert. Das ist dann die einzige entscheidende Frage. Und plötzlich gewinnen die Vorwahlen an Gewicht. Jetzt ist das Entscheidende nicht mehr die eigentlichen Wahlen, weil wir das Ergebnis sowieso kennen, sondern jetzt ist das Wichtige die Vorwahlen. Und in den Vorwahlen wählen typischerweise die besonders Engagierten und die besonders Radikalen in höherem Maße als die irgendwo Mainstream, Middle of the Road Demokraten oder Republikaner sind. Und das führt zu einer Polarisierung seitens derjenigen, die eben ihre Partei jeweils vertreten, letztlich, die dann als Kandidaten dort erfolgreich sind in den Vorwahlen und die dann schließlich auch natürlich gewählt werden. Das ist ein Mechanismus. Das ist natürlich nicht die ganze Geschichte, aber es ist ein Mechanismus, wie diese Art von Polarisierung sich weiter fortsetzt.
Sie haben jetzt sozusagen einen Mechanismus beschrieben, der institutionell irgendwie verankert ist, aber da muss ja was dahinter stecken, Herr Krumm. Da muss ja auch was zu tun haben mit einer veränderten Verfassungskultur und mit den Spannungen, die in der Gesellschaft drin stecken. Ich frage mich so ein bisschen, wie hat vor dem Hintergrund eigentlich einer langen Zeit ganz gut funktionierenden demokratischen Institution, aber eben auch Verfassungskultur sich dann dieses System Trump entwickeln können? Ich habe von Ihnen in einem Radiointerview gehört, Sie haben diese Art von Regierungssystem mittlerweile schon in Richtung eines performativen Faschismus gekennzeichnet. Wie konnte quasi in der ältesten Demokratie der Welt so ein Trumpismus, sage ich jetzt mal, dann doch irgendwie so funktionieren, wie er jetzt funktioniert? Das heißt, er hat das Land ja ganz gut im Griff.
Über Trump selbst und wie er das genau macht und warum das funktionieren kann, das ist auch eine recht lange Geschichte. Aber es hat auch was damit zu tun, dass der Supreme Court durch eine Reihe von Präjudizien, die aus dem 21. Jahrhundert allesamt kommen, eben eine gewisse Kontrollfunktion, von der man erwarten würde in liberalen Demokratien, dass er sie einnehmen würde, nicht wahrnimmt. Das sind solche Fragen wie zum Beispiel darauf insistieren, dass Meinungsfreiheit nicht so ausgelegt wird, dass vernünftige Regulierung der Parteienfinanzierung als verfassungswidrig deklariert werden. Also das ist, der Supreme Court hat diese Regelung für verfassungswidrig erklärt und das heißt de facto, dass Geld, das heißt natürlich das Geld vor allem der wohlhabenden, hochinteressierten Gruppierungen, die dann das auch zur Verfügung stellen für Parteikampfzwecke, eine ungeheure Rolle spielt im amerikanischen Wahlkampf, wie in keinem anderen Land der Welt eine Rolle spielt. Das ist also das Exzeptionalismus, sozusagen Finanzexzeptionalismus gegenüber der Einfluss der Reichen auf Wahlen in gut etablierten Demokratien ist nirgendwo so hoch wie in den Vereinigten Staaten. Das ist ein Punkt. Der zweite ist, das geht jetzt auf eine Entscheidung zurück, die noch frischer ist, da sagt tatsächlich der Supreme Court, dass der Präsident für seine Taten, die er im Amt wahrnimmt, die in irgendeinem Sinne auch am äußeren Rande dessen sind, die man noch als Official Act, als offizielle Präsidentenakte beschreiben könnte, dass er für all diese Akte nicht nur immun ist, solange er Präsident ist, das ist nicht ungewöhnlich, das ist in meisten Verfassungsordnungen so, dass ein Ministerpräsident und so weiter, dass sie grundsätzlich immun sind, solange sie in der Macht sind, aber dass er auch, für egal was er tut, dass er dafür nicht danach strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. Das ist eine unglaubliche Proposition, die direkt entgegengeht, entweder dem Versuch, was wir auf internationaler Ebene eben mit dem Statute of Rome, mit dem Internationalen Strafgerichtshof eingerichtet haben, der darauf insistiert, dass eben auch Amtsträger, wenn sie kriminell werden, auf eine bestimmte Art und Weise Angriffskriege führen zum Beispiel oder humanitäres Völkerrecht massiv verletzen und so weiter, dass sie dafür grundsätzlich nicht straffrei gestellt werden sollen, sondern dafür verantwortlich gemacht werden soll. Und nun haben wir als Gegenbewegung in den Vereinigten Staaten eine Aufgabe genau dieses Verantwortungsprinzips. Nur als ein weiterer Punkt. Und dann drittens, was ich schon vorher erwähnt hatte, diese eigentümliche Rechtsprechung, auch neu, die sagt, egal was für Gerrymandering stattfindet, egal wie ihr die Wahlkreise zieht, und auch wenn es offensichtlich ist, dass der einzige Grund, warum ihr die Wahlkreise so zieht, ist, dass ihr eure Mehrheit sichern und ausbauen wollt. Reine Partisanship. Selbst wenn wir das erkennen und wenn wir das sehen, erklären wir das nicht für verfassungswidrig, sondern sagen, das ist eine politische Frage. Also all diese Entscheidungen, und es gibt noch mehrere, die gleiche Richtung gehen, die sind geeignet, erstmal ein System auszuhöhlen. Auf eine Art und Weise, dass es anfälliger macht für Figuren wie Trump. Das ist also die eine Seite der Geschichte. Und die andere Seite der Geschichte ist, wenn wir einen Präsidenten haben, der mit den Macht des modernen Präsidentenamtes ausgestattet ist, der dauernd präsent sein kann, der den 24-Stunden-News-Cycle dominiert und der gleichzeitig the power of the purse and the power of the sword hat. Das heißt, er kann finanzielle Anreize, alles, was die Regierung macht. Und sie gibt viel Geld aus, zum Beispiel für Universitäten. Sie spielt eine maßgebliche Rolle bei der Regulierung großer Unternehmen. Und für diese Universitäten und diese Unternehmen und für im Übrigen dann auch die großen Law-Firms und alle anderen zivilgesellschaftlichen Akteure dieser Art, die können es sich nicht so ohne weiteres leisten, Feinde der Regierung zu sein. Das wollen sie vermeiden. Und sie wollen es vermeiden, weil sie wissen, dass sie letztlich sehr scharf und effektiv sanktioniert werden können für Fehlverhalten. Das ist dann zwar rechtlich gesehen häufig rechtswidrig. Das meiste, was die Trump-Administration gegenüber Universitäten zum Beispiel gemacht hat und gesagt hat, ist schlichtweg und ganz klar und eindeutig rechtswidrig. Aber was hat die Universität davon, wenn sie dann vor Gericht geht und Recht bekommt? Und das haben manche Universitäten doch gemacht. Und sie haben immer Recht bekommen. Aber das hilft nichts, wenn es klar ist, dass die Regierung über genug Möglichkeiten verfügt, das Leben der Universitäten so oder so auf eine Art und Weise, dass man sich dann nicht mehr effektiv rechtlich wehren kann, schwer zu machen. Und da gibt es diese verschiedenen Drohungen, zum Beispiel das Endowment mit höheren Steuern zu belasten, keine Visen auszustellen für international Studierende bei bestimmten Universitäten, Programme nicht anzuerkennen und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, wenn Sie erstmal jemanden haben, der die Macht innehat, dann ist es schwierig, auch für ein System von Checks and Balances, vor allem wenn es zum Teil schon ausgehöhlt ist, wie im Fall der Vereinigten Staaten, gegen eine solche Gewalt effektiv zu schützen.
Das sind erstmal relativ bittere Aussichten, muss ich sagen, Herr Kumm. Zum Schluss unseres Gesprächs eine Frage von mir deshalb. Wir haben am Anfang gesprochen darüber, dass die USA entstanden sind als ein Staat, wo Ideen, Aufklärungsideen eine sehr große Rolle spielen, wo auch ein gewisser politischer Mythos entstanden ist, eben um diese Grundwerte, Life, Liberty, Pursuit of Happiness. Wie würden Sie sagen, welche Chancen sehen Sie, dass der Mythos, der positive Mythos, der demokratische Mythos der USA, ja, doch wieder dahin kommen kann, dass man diesen Trumpismus überwindet? Also steckt da so viel Kraft drin, diesen Mythos, oder ist da einfach irgendwann das Machtsystem zu stark und kann auch ja über die Ideen hinweg fegen?
Wir sehen ja in der Trump-Administration den Versuch, den 4. Juli umzudeuten, dahingehend, dass im Vordergrund nicht diese konstitutiven Prinzipien steht, sondern Unabhängigkeit. Denken Sie an Trumps Declaration of Independence in Zusammenhang mit dem Verhängung von Zöllen, massenhaft im Jahr 2025. Und was auch verrückt ist, diejenigen, die die Unabhängigkeit erklärten, die wollten dadurch die Gelegenheit gewinnen, selbstständig Handelsverträge mit anderen schließen zu können, um Handel zu ermöglichen auf eigenständiger Basis. Sie wollten sozusagen Teil der Weltwirtschaft auf eigener Basis sein. Und es ist das Gegenteil von dem, was Trump jetzt als Unabhängigkeit gleichsam größere Autarkie oder jedenfalls den Handel begrenzen und Mauern errichten und so weiter. Das war genau das Gegenteil von dem, was es damals denjenigen vorschwebte, die Unabhängigkeit erklärten. Also die Umdeutung der Geschichte, sodass diese Ideen in den Hintergrund treten. Das ist Trumps Versuch. Ich glaube nicht, dass der gelingen wird. Dazu ist die Tradition letztlich doch zu stark, auch wenn es im Moment ein wirklich kritischer Moment ist in der amerikanischen Verfassungsgeschichte. Aber wichtig ist, wenn man diese Ideen revitalisieren will, dann muss das geschehen im Zusammenhang mit einer Geschichte, die nicht nur einfach darin besteht, diese Ideale zu beschwören und Trump zu verdammen, sondern man muss Trump als Symptom verstehen und erkennen, was vorher schon richtig schiefgelaufen ist und was man entsprechend besser machen muss, um die Geschichte wieder plausibler zu machen.
Das sagt Matthias Kumm. Er ist Professor an der New York University und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ja, und wir haben gesprochen über den 4. Juli 1776, über die USA, über Verfassungsgeschichte, Verfassungsmythen und über die Aussicht, vielleicht den Trumpismus doch mit auf der Grundlage dieser positiven Mythen der US-Demokratie überwinden zu können. Herr Kumm, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Und das war ja auch schon unser Podcast für diese Woche. Wenn euch diese Sendung gefallen hat oder wenn sie euch nicht gefallen hat und ihr Anregungen und Kritik habt oder wenn ihr ein Thema habt, das wir mal im Podcast behandeln sollen, dann schreibt uns jederzeit an die E-Mail-Adresse justizreporterinnen@swr.de. Also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Ja, und mein Podcast-Tipp für diese Woche ist der Podcast Eine Stunde History von den KollegInnen von Deutschlandfunk Nova. Auch bei diesem Podcast gibt eine Folge über die USA, über 250 Jahre 4. Juli, Unabhängigkeitserklärung der USA. Hört doch da mal rein. Mein Name ist Max Bauer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag tschüss.